Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns ja in dem Podcast mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Und heute melde ich mich von einem ungewöhnlichen Platz, nämlich nicht zu Hause, sondern aus dem Silicon Valley. Und ich habe heute sehr viele Dinge erlebt. Ich habe zum ersten Mal ein autonomes Taxi benutzen dürfen. Ich habe aber zum ersten Mal auch einen Tesla benutzen können, der vollkommen alleine fährt, eine halbe Stunde lang. Es war ja klar, das mit den autonomen Fahrzeugen, das wird ja nie was. Jetzt ist es doch plötzlich ganz anders. Mit vielen dieser Dingen ist es wie mit Sex. Man kann eine Menge drüber lesen, aber am Ende muss man es ausprobieren. Das habe ich heute gemacht und es war richtig gut. Mein Gast ist heute der Mario Herger. Der hat mir das alles ermöglicht. Wir sitzen jetzt gerade in seinem Tesla, der eben schon alleine fahren kann. Ganz unglaublich. Der Mario Herger ist Keynote-Speaker wie ich. Er ist Experte für Mobilität, für Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Macht es seit vielen Jahren im Silicon Valley. Mario, herzlich willkommen.
Danke, Christoph. Freut mich, dass du mal hier bist.
Ja, war super Sache heute. Bitte.
Ja, wir sind hier wieder beim Podcast Global Melange. Diesmal nicht aus einem Café, wie wir das üblicherweise machen, sondern wir sitzen hier in Palo Alto in meinem Tesla Model 3 unter Solarzellen am Dach einer Parkgarage, damit wir Ruhe haben, damit wir uns in Ruhe unterhalten können. Mein Gast heute ist Christoph Holz, bekannt als Digital Sensemaker, der sehr viele Leute interviewt hat zu verschiedensten Themen, damit wir verstehen eigentlich, was digitale Technologien eigentlich sind. Christoph ist Informatiker. Christoph war schon mehrmals im Silicon Valley und heute ist er bei mir hier. Ja, und ich glaube, er hat heute ein sehr tolles Erlebnis gehabt. Christoph, was haben wir heute gemacht?
Ja, danke Mario für diese Einladung. Wir haben heute ein Waymo-Taxi ausprobiert. Ich habe auf dem Beifahrersitz dem Lenkrad zuschauen können, wie es sich auf magische Weise selber bewegt hat, ja, wie der Wagen auch richtig beschleunigt, gebremst hat. Also das Auto, das fährt ungefähr so wie ich. Wenn ich bei meiner Frau als Beifahrer drin sitze, dann bin ich meistens nicht so aufgeregt wie diesmal.
Du hast also ein Fahrzeug hier heute erlebt. Ja, normalerweise, wenn man im deutschsprachigen Raum oder in Europa ist und man von autonomen Autos redet, dann ist eine der Meinungen, die man immer wieder hört, selbst von Experten aus der Automobilindustrie, das wird erst in 10 oder 20 Jahren kommen oder gar nie. Und jetzt bist du selber drinnen gesessen. Hast du dich sicher gefühlt eigentlich? Nicht nur sicher, sondern deinen Hintergrund als Informatiker, als Software-Ingenieur, vertraust du der Software?
Also als Software-Techniker weiß ich natürlich, es gibt keine fehlerfreie Software. Allerdings sind diese Systeme so super ausgereift. Es hat sich so normal angefühlt. Es war einfach die Erregung des ersten Mals. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, in Zukunft mich von solchen Taxis zu meinen Auftritten chauffieren zu lassen und dann auch noch einmal 2 Stunden unterwegs zu schlafen. Man hat ja schließlich was Besseres zu tun, als am Lenkrad zu kleben.
Vielleicht noch einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind also in einem Auto gefahren von einer Firma, die heißt Waymo. Die gehört zum Alphabet-Konzern, wo auch Google dabei ist. Und wir saßen in einem Jaguar I-Pace, ein ganz normales Fahrzeug, so wie sie in Österreich, in Graz, bei Magna gebaut wird. Nur halt ausgestattet mit jetzt aller möglichen Elektronik und Computer und Software. Und das Fahrzeug fährt alleine durch die Stadt. Es sitzt kein Fahrer am Fahrersitz. Wir sitzen am Beifahrersitz oder hinten drinnen. Wir haben dasselbe auch ausprobiert mit dem Tesla. Da ist ja die Full Self-Driving Software drauf, die ja oft auch, über die man sich gerne lustig macht im deutschsprachigen Raum, weil man sie noch nicht selber erlebt hat und weil man nur die Bilder und die Videos kennt, wo was schiefgegangen ist. Und da sind wir auch kurz durch San Francisco gefahren damit und das hat auch funktioniert. Christoph, was war für dich das Überraschendste bei diesen Fahrten? Was hat dich am meisten, was hast du nicht erwartet?
Also ich habe mir nicht erwartet, dass das so hürdenlos, so elegant, ja, also der hat angenehm beschleunigt, angenehm gebremst, ist links gefahren, ist rechts gefahren, an der Ampel. Es war eigentlich überhaupt keine Frage für mich, dass er da richtig stehen bleiben wird. Er hat selbst sehr komplexe Kreuzungen super gut beherrscht. Das Auto fährt relativ langsam. Oder es fährt eigentlich so, wie es in einem Stadtverkehr üblich ist. Ich habe also auch immer das Gefühl gehabt, das Auto beherrscht die Verkehrssituation wirklich gut. Das, und da rede ich jetzt von diesen Roboter-Taxis, die haben LiDAR-Anlagen drauf. Wie viele Sensoren
sind? Fünf bei Waymo. Fünf sind sie. Leider Laserscanner.
Ja. Ja, also die rotieren. Man hat oben auf dem Dach was drauf. Das heißt, die kennen, wie weit kann der Sensor?
Der größte Sensor, glaube ich, 1,5 Kilometer.
Mhm. Das heißt, es wird die Umgebung, man sieht das auch auf dem Display, man bekommt es richtig gut angezeigt. Das Faszinierendste war natürlich schon danach der Tesla. Was hat der Tesla stattdessen?
Nur Kameras, 8 Kameras und fährt ohne diesen anderen Sensortypen.
Ja. Wie macht Tesla das? Also lernen die einfach von allen Fahrern, die es irgendwie gibt?
Ja, die neueste Version von der Full Self-Driving, die Version 12.x, also alles, was größer ist, unterscheidet sich von denen, die vorher da waren. Und das ist kein neuer Ansatz, weil auch beim Go-Spielen, also AlphaGo und Schachspielen, wurde es genauso gemacht. Da hat man zuerst einmal dem System die Regeln beigebracht und dann versucht es zu optimieren. Das war bei Tesla Full Self-Driving genauso. Und da kommt man irgendwann einmal an eine Grenze, einen Limit. Ja? Das System verbessert sich nicht mehr so stark. Deshalb ist der neue, der aktuelle Ansatz einer, wo von den 7-8 Millionen Teslas, die bereits in Kundenhänden sind, die Fahrdaten heruntergeladen werden. Also Tesla hat ja Zugriff aus der Ferne, sie können alle Fahrdaten herunterziehen und schauen sich dann anhand bestimmter Kriterien an, welche sind die guten Fahrer, die schlechten Fahrer, die mittelguten Fahrer, und dann schmeißen sie dann alle Daten weg, die von den schlechten und den mittelguten Fahrern sind, und verwendet nur die Fahrdaten der sehr guten Fahrer.
Also 80% aller Autofahrer glauben ja, sie fahren besser als die andere Hälfte.
Genau, ja, das heißt, wir sehen also, da werden 80% der Daten verwendet dann. Also jedenfalls diese sehr guten Fahrer, die man dann da hat, diese Daten werden dann auf diesem Supercomputer, den Tesla hat, aufgespielt. Und das Maschinenlernsystem dort beginnt eben herauszufinden Muster, nämlich wann stoppt das Fahrzeug? Aha, da ist immer dieses Stoppschild oder immer diese rote Ampel da. Und lernt dabei zu fahren wie ein Mensch. Was nicht immer gut ist, ne? weil manchmal schummeln die Fahrzeuge, die fahren an einer Schlange vorbei und reihen sich dann vorne wieder ein, oder die fahren durch ein Stoppschild und bleiben aber nicht wirklich komplett stehen. Aber sie fahren damit natürlicher und das System lernt damit rascher und fährt viel sanfter und besser. Und das war dieser große Sprung. Und ich glaube, Christoph, du hast es ja selber erfahren, ne? Kannst du dir jetzt vorstellen, dass ein Robotaxi von Tesla gar nicht so in weiter Ferne ist?
Ja, also ich möchte zumindest möglichst bald eines. Ich glaube, man kann sich ja auch die Software schon herunterladen. Es ist eigentlich nur eine Frage, aus meinem Gefühl, ob das in Europa erlaubt wird oder ob wir uns weiterhin an die Vergangenheit klammern.
Ja, tatsächlich, soviel ich gehört habe, hat Tesla ja begonnen, und andere Hersteller vermutlich auch, die Behördenvertreter in Europa, aber auch in China, die Software vorzuführen und mit ihnen zu besprechen, worauf man achten muss bei seiner Software, wenn sie zertifiziert, also lizenziert werden soll. Das heißt, wenn man sie zulassen möchte, müssen ja die Behörden irgendwie so einen Zertifizierungskatalog haben, nämlich was müssen sie abprüfen, damit es auch sicher ist. Und da lernen die Behördenvertreter natürlich einiges auch, und da sind sie gerade dabei. Es wird also vermutet, ja, also Gerüchte, wahrscheinlich immer ein bisschen später als früher, dass bereits 2025 dann diese Version, wie wir sie heute in den USA haben, auch dann in beispielsweise Europa, Deutschland, Österreich auf die Autos kommen könnte und damit auch die Besitzer dort von Teslas zum ersten Mal das selbst erleben. Christoph, wenn wir aber gleich davon reden, ne? Wir reden jetzt, das ist in Amerika passiert das, ne? Warum passiert das nicht bei uns? Warum unsere Autohersteller das nicht? Ich meine, wir haben die deutsche Autos aus deutscher Produktion, aus österreichischer Produktion sind die besten Autos der Welt. Ne? Wir haben die besten Ingenieure der Welt. Das ist eine der wichtigsten Industrien, die wir haben das Auto erfunden. Volkswagen ist nach wie vor eine österreichische Firma, wenn man so drauf schaut. Ne? Die Porsche Peers sind ja alle Österreicher, die besitzen ja nach wie vor einen Großteil des Unternehmens. Warum sind wir da so weit hinten nach?
Also das erste Auto war ja sogar ein Elektroauto, ja, ist batteriebetrieben gefahren worden. Leider war die Leistungsdichte, also die Energiedichte der Batterie, war damals wesentlich geringer als die Energiedichte von Benzin. Das ist übrigens heute noch der Fall. Und man hat eben diesen einen Weg eingeschlagen und die Dampfmaschine weiterentwickelt zu einem Benzinmotor, zu einem Dieselmotor. Im Grunde genommen sind es Kolbenmotoren und Kolbenmotoren sind grundsätzlich extrem ineffizient. Man braucht sich nur vorstellen, so ein Kolben, wenn sich der nach oben bewegt, dann muss er stoppen. Das kostet wahnsinnig viel Energie, ihn dann wieder zu beschleunigen. Unten muss er wieder stoppen. Das heißt, im Grunde genommen ein Benzinmotor, ein Dieselmotor, der schmeißt 70-80% seiner Energie, vergeudet der einfach. War aber damals kein Problem, weil die Energiedichte von Benzin so hoch war. Aber heute muss man sagen, klassische Verbrennungsmotoren, das sind einfach Energieverschwendung auf vier Rädern. Das kann kein vernünftiger Mensch mehr sinnvoll finden. Ich selber bin Maschinenbauer. Ich weiß, wie ungeheuer ausgereift diese Systeme sind. Ja, man muss sich ja vorstellen, dass ein Kolbenmotor in Wirklichkeit gar nicht richtig steuerbar ist. Ja, der hat nur einen ganz kleinen, vernünftigen Geschwindigkeitsbereich und der Rest muss über Getriebe, also es gibt ja kein deutscheres Gerät als den Verbrennungsmotor und den lieben wir natürlich auch. Und jetzt heißt es Abschied nehmen und das nenne ich Kränkung 4.0.
Kränkung 4.0. Ich nenne das ja Petromaskulinität, ne? Das ist dieser Begriff, weil wir haben über 100 Jahre den Verbrennungsmotor optimiert, wir kennen uns da aus, wir sind super, wir haben unsere ganze Industrie darauf ausgerichtet, über 30% der Mitarbeiter in der Industrie arbeiten an dem Verbrennungsmotor und den zugehörigen Teilen, also vom Getriebe bis zur Abgasanlage, Tankanlage. Und jetzt kommt eine Technologie, die sagt, ne, das brauchen wir alles nicht mehr. Und das ist diese Kränkung. Das ist diese absolute Kränkung. Ich verliere meine Identität, ich habe keinen Ruf mehr. Ja. Und wenn ich Petromaskulinität rede, dann denke ich an Vin Diesel in The Fast and the Furious, ja, im Rip Level, der über der Motorraum zangelt und nach Öl und nach Benzin stinkt und dann kommt halt seine Freundin, die auch knackige Hotpants hat, ja, und ihr Mann sozusagen, der da ebenbürtig ist, weil sie sich auch mit Autos auskennt.
Dieses Leiberl, wie nennt man das in Amerika?
Ich habe mir sagen lassen, dieses Rippleibchen heißt hier Wifebeater, also Frauenschläger.
Jetzt muss man natürlich verstehen, früher war das fortpflanzungsfördernd, wenn man ein tolles, schnelles Sportauto gehabt hat. Aber ganz ehrlich, jetzt gibt es doch Viagra.
Jetzt gibt es Viagra. Also ich habe mal chemische Substanzen, die das machen, ja, die von Flüssigkeiten wie eben Benzin und Öl auf eine kleine rotblaue Pille gegangen sind. Man kann sich also ein Vin Diesel ja nicht vorstellen, ne? Dass er da sitzt am Computer und sein Elektroauto neu programmiert, weil es jetzt autonom fährt. Ne?
Ja, also da ist eine ganze Kultur dahinter und es hat sich eine ganze Gesellschaft, ihre Identität ja auch in gewisser Weise daran gehängt. Und jetzt finden eben die Abschiedsfeiern statt an den Bildschirmen, an den CAD-Geräten vom Verbrennungsmotor, den man ja so wirklich liebt. Und das tut halt einfach weh.
Ja. Und das, damit ist verständlich auch, wieso es zu diesen Widerständen kommt, diesen Reaktionen, die man dann unter Technologieoffenheit kennenlernt. Ja, ja, wir können jetzt noch E-Fuels oder Wasserstoff, und Wasserstoff ist im Prinzip ja auch ein Verbrennungskraftfahrzeug, halt mit einer sehr anderen, einem Gas und nicht mit einer Flüssigkeit, das größere Komplikationen bringt. Aber wirtschaftlich und energiebilanztechnisch ist es viel, viel schlechter als alles andere, was wir kennen. Und all die Argumente, die heute vorgebracht werden, gegen ein Elektroauto, gegen ein autonomes Auto, sind schon sehr rasch hinfällig, weil in vielen der Bereiche das schon besser geworden ist. Das lässt sich immer vergleichen mit, weiß ich, Kodak damals, ne, der Film. ist ja so viel besser, hat so viel höhere Auflösung im Jahr 2000 gehabt als damals eine 1-Megapixel-Kamera. Ne? Heute gibt es gar keine Diskussion mehr, was wir verwenden. Christoph, wir haben noch was anderes. Wir haben noch jede Menge andere autonome Fahrzeuge gesehen. Waymo war eines, mit dem wir gefahren sind. Tesla war ein anderes. Was haben wir denn noch gesehen heute?
Ja, also ich finde natürlich autonome Paketzustellung total interessant. Das heißt, statt einem Lieferdienst, der mit einem Fahrrad und einem riesigen Rucksack bei mir vor der Türe aufschlägt und mir eine Pizza bringt oder einen Einkauf vorbeibringt, fährt dieses Fahrzeug in Zukunft selber. Das heißt, ich bekomme einen Anruf, wenn sich dieses Fahrzeug bei mir nähert. Das wird vorher beschickt im Geschäft. Ich gebe dort eine Bestellung auf und da steht dann eine Kiste drinnen. Und da kann ich dann meine Lebensmittel einfach aus diesem Fahrzeug herausnehmen. Finde ich super spannend.
Ja. Also wir waren ganz konkret, wir haben uns angeschaut, Nuro. Das ist eine von über 3 Dutzend Firmen, die heute in Kalifornien eine Zulassung haben, autonome Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen zu testen. Die dürfen sogar fahrerlos testen, weil im Prinzip deren Fahrzeug nichts anderes als ein Kühlschrank auf 4 Rädern ist, der auf der Straße fährt. Und wir haben einige dieser Testfahrzeuge gesehen, also die noch wie Autos ausschauen, aber die ein Tablet auf der Seite haben. Das heißt, ich kann heute mein Essen bestellen oder irgendwas anderes bestellen und dann kommt es her und ich tippe auf dem Tablet außen am Auto aufgebracht den Code ein und dann kann ich das Auto betreten und das rausholen.
Du hast mich ja aussteigen lassen, ich habe das gefilmt, fotografiert und ich habe auch mich an dieses Tablet angeschlichen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das heißt, das Auto kommt, ich gehe auf die Straße hinaus oder ich gehe in die Garage, je nachdem, wo der Treffpunkt vereinbart ist. Ich gebe meinen Code ein, also niemand kommt an meine Pizza, nur ich oder was auch immer ich bestellt habe. Dann geht die Kofferraumtür auf und ich nehme mir das heraus und dann denke ich mir, was tue ich eigentlich mit der Pizzaschachtel von vorher? Kann ich die dann zurücklegen oder die Verpackung? Kann ich vielleicht sogar meine Winterkleidung dann diesem Fahrzeug mitgeben und das fährt dann zum Self-Storage? Und dort wird das Ganze für mich eingelagert. Ich spare mir dann am Ende extrem viel Platz in der Wohnung, oder?
Ja, wir haben ja noch was anderes gesehen. Ne? Wir haben ja Sux, bei Sux waren wir. Das ist auch ein völlig neuer Fahrzeugtyp, den wir da gesehen haben.
Warum schauen eigentlich dieses Fahrzeug schaut aus wie eine Gondel? Ja, das heißt, man sitzt, es gibt Sitze Rücken an Rücken. Ja, vielleicht wie man es noch von Taxis kennt, wenn die in London unterwegs sind. Das heißt, man kann miteinander reden, ist aber würfelförmig. Das Fahrzeug gibt es kein Lenkrad und dergleichen. Das schaut wirklich aus wie eine Liftgondel. Warum schaut die eigentlich so aus?
Ich glaube, die wollten zeigen damit, dass man sich völlig neue Fahrzeugtypen denken kann. Und in diesem Fall handelt es sich ja um ein Stadtfahrzeug. Das heißt, es wird nicht schneller als im mechanischen Sinn 35 Meilen pro Stunde fahren, also knapp 55 km/h. Und die man nur kurz verwendet, also 1-2 Kilometer damit fährt, um 3 Straßenzüge weiterzukommen. Die wird man nicht auf der Autobahn verwenden. Dazu wird einem wahrscheinlich zu schlecht werden, wenn man gegen die Fahrtrichtung sitzt. Aber für so ein schnelles Einsteigen, Flexibilität, es gibt kein Hin- und Vorhand des Fahrzeugs, kann in beide Richtungen anfahren, wollte man, glaube ich, zeigen, was man alles kann. Ne? Weil bisher die Autos, die verwendet werden für solche Robotaxis, schauen noch sehr stark wie heutige Autos aus mit einem Lenkrad drinnen, obwohl die natürlich auch bereits weggehen. Aber das bringt uns nämlich zu der Tatsache, dass wir mit autonomen elektrischen Fahrzeugen eben diese völlig neuen Fahrzeugtypen haben können, die wir neu denken können. So wie früher das erste Auto wie Kutsche noch ausgeschaut hat und heute überhaupt nicht mehr einer Kutsche ähnelt, werden diese autonomen Autos eben anders ausschauen werden.
Warum schaut der Tesla dann immer noch so aus? Ich meine, der Tesla ist ein Transportroboter auf 4 Rädern. Warum schaut der aus wie ein Auto?
Ich habe dir ja diesen Begriff Skyomorphismus erklärt.
Lass uns nochmal machen. Weil wir beziehen auf früher.
Ja, von früher, ja. Okay.
Also
ja.
Ich stelle nochmal die Frage. Okay. Der Tesla ist ein Transportroboter auf 4 Rädern. Komischerweise schaut er trotzdem noch so aus wie ein Auto. Warum eigentlich?
Da gibt es einen Begriff, den ich immer verwende, der heißt Skyomorphismus. Ich glaube, es gibt keine deutsche Übersetzung für diesen Begriff, aber was er bedeutet ist, damit man den Leuten den Umstieg auf eine neue Technologie erleichtert, macht man gewisse Elemente ähnlich zu den vorherigen. Nehmen wir das Beispiel des iPhone. Da gab es ein Telefonbuch, Adressbuch drauf. Und das Adressbuch hat eigentlich ausgeschaut wie ein physisches Adressbuch mit Ringen und linierten Seiten. Und so haben wir durchgeblättert. Und damit hat man sich gewöhnt an das und konnte sehr viel leichter das bedienen. Erst dann in weiteren Versionen von dem iPhone wurde das dann weggemacht und dann wurde die volle Kapazität dieser neuen Technologie ausgenutzt. Wenn man nämlich zu rasch zu viele Änderungen auf einmal einführt, dann überfordert man die Menschen damit und sie weigern sich, das zu verwenden. Man hat das gesehen im Jahr 2000 ungefähr, als die ersten Elektroautos schon einmal da waren. Die haben so futuristisch ausgeschaut, dass keiner sie wirklich geliebt hat. Tesla hingegen kam mit einem Elektroauto, das wie ein Auto ausgeschaut hat, auch wenn es keinen Motor im Motorraum mehr hatte. Ja. Und jetzt, wo man sich daran gewöhnt hat langsam, beginnt man neu das Konzept zu denken und die Möglichkeiten dieser neuen Technologie auszuprobieren. Und das sieht man halt bei SUVs, wo man wie eine Gondel herumfährt und keinen Motorraum mehr hat.
Wenn man jetzt also, da haben 4 Leute Platz, vielleicht 6, vielleicht auch 8, braucht man denn überhaupt noch große Busse, wenn einen dieses öffentliche Verkehrsmittel direkt dorthin liefert, wo man hin möchte?
Das ist eine gute Frage und das ist eine Frage, die sich viele Verkehrszuständige stellen, öffentliche Linien. Wir hatten vor ein paar Monaten hier einen Landesrat aus Oberösterreich, der für Verkehr zuständig ist und der hat gesagt, wir haben jetzt das Problem beispielsweise, dass um 22 Uhr noch der Zug ankommt und dann sind 6 Leute, die da aussteigen und die aber alle noch irgendwo so 7-8 Kilometer zu ihrer Wohnung oder am Bahnhof müssen. Da einen Bus herzustellen, ist einfach zu teuer, es rentiert sich nicht. Ne? Außerdem haben wir gar nicht die Fahrer, die das machen. Wenn wir da jetzt so kleine Shuttles hätten, das wäre natürlich super. Wenn man sich anschaut, wenn man nicht gerade in einer Großstadt wohnt, sondern am Land, dann sind die Busse ja auch meistens relativ dünn besetzt, ja, und haben sehr breit gefächerte Fahrpläne. Da muss man eine Stunde warten, eine halbe Stunde warten. Und für gewisse Gegenden, natürlich würde sich jetzt so ein Shuttle, der 4-5 Leute aufnehmen kann, viel besser rechnen. Auch müsste man nicht mehr durch Verkehrskorridore hindurch und sich an den Fahrplan halten, sondern man kann die bestellen und das Fahrzeug fährt dann den direktesten Weg. Also gerade du wohnst ja auch in Tirol, ne? Da gibt es ausreichend solcher Fälle, denke ich einmal. Ne?
Ja, also ich denke, es muss sogar nicht nur am Land sein. Ja, also ich kann ja mit dem Handy bestellen, wo ich hin muss und wo ich herkomme. Diese Fahrzeuge wären ja in der Lage, im Unterschied zu Bussen, auch im Stoßverkehr, wesentlich weniger Staus zu verursachen oder wesentlich weniger Verkehrsbehinderungen zu verursachen. Es gibt in Österreich ja auch schon Pilotprojekte in Seestadt. Da ist noch ein Busfahrer mit dabei. Der hat auch die Aufgabe, damit sich die Leute trauen, einzusteigen und der dort Bierkisten verräumen, wenn vor dem Auto eine liegt. Also das kann super um Kurven fahren, Ampeln und dergleichen, nur irgendwelche Gegenstände auf der Straße kann es eben nicht umfahren.
Ja, ist übrigens ein interessantes Phänomen. Du sprichst an die Bierkisten. Wir haben ja Fälle von Leuten, die vor das Auto springen, die Autos provozieren, ja, oder versuchen auch mit dem eigenen Auto abzudrängen, um zu schauen, wie das Fahrzeug reagiert. Ja. Natürlich muss man dazu sagen, die Physik gilt auch für autonome Autos. Wenn ein Auto mit 50 km/h und 2 Tonnen schwer um die Ecke fährt, ne, hat es genau denselben Bremsweg wie ein Auto, wo ein Fahrer drinnen sitzt und das lenkt. Das heißt, wenn ich da zu knapp davor steige, dann erwischt es mich halt auch.
Auf lange Distanzen stelle ich mir halt vor, wenn Leute sehen, ach, da kommt ein Elektroauto, da kommt ein autonomes Fahrzeug, das muss ja eh für mich bremsen, das erkennt mich auf große Strecken, dann werden die einfach über die Straße gehen, ob es jetzt einen Zebrastreifen gibt oder nicht. Ja, also die Fußgänger sind ja nicht bekannt für ihre große Rücksichtnahme. Ich bin, das wird zu Verkehrschaos führen, also ich bin dafür, jeder Zehnte muss trotzdem überfahren werden, sonst lernen die das nie.
So, Christoph, wir haben jetzt in den letzten Stunden weil wir durch San Francisco gefahren sind, also dann durch die Bay Area gefahren sind, haben wir ja jede Menge an selbstfahrenden Autos gesehen, gerade auch in San Francisco, die ganzen Waymos, alle ohne Fahrer drinnen. Was war deine erste Reaktion, als du das erste Mal so ein Waymo entdeckt hast?
Naja, also wirklich noch einmal genau nachgeschaut, sitzt da jetzt wirklich keiner drinnen? Ist da vielleicht eine Katze am Steuer, ein Hund, ein Baby? Ich habe keine Ahnung. Nein, die fahren wirklich alleine und in solch einer Menge. Und wir haben uns ja dann auch den Standort angesehen. Da sind noch hunderte von Fahrzeugen, die noch gar nicht, die heute gar nicht im Einsatz waren. Und man sieht eigentlich keinen Straßenzug, wo das nicht der Fall ist. Also ganz unglaublich.
Ich muss dazu sagen, ich bin ja immer wieder in San Francisco, natürlich wohne ja hier schon seit Jahren. Und so viele Fahrzeuge wie heute auf der Straße, so viele Waymos in so einer Dichte, habe ich bislang noch nicht gesehen. Und vor allem das auch dieses Depot, wo eines dieser Depots, von wo sie starten, war auch ziemlich voll. Also das war sicherlich 60-70% belegt. Das heißt, da ist wirklich, man sieht so ein Ramp up, dass da immer mehr von diesen Fahrzeugen jetzt kommen. Ja? Wann glaubst du, wird das in Österreich sein? Weil wir sind Tiroler
mit. Nein, es ist ja so. Ich weiß nicht, was der Karl Kraus, der gesagt hat, wenn die Welt untergeht, dann ziehe ich nach Wien. Dort passiert alles 30 Jahre später. Also ich denke, es wird auch natürlich unsere Nachfrage geben und den Druck der Konsumenten, denn das Durchschnittsalter der Busfahrer, wir haben uns ja immer Sorgen gemacht, dass die ihren Job verlieren, ist 55. Deutschland alleine sucht 100.000 Busfahrer. In 10 Jahren haben wir einfach gar keine mehr und ich fürchte, das autonome Fahren kommt zu spät, um einen Zusammenbruch des öffentlichen Verkehrs zu verhindern.
Ich hatte vor einigen Monaten eine Delegation in der Deutschen Bundesbahn, Deutschen Bahn hier. Und das weiß man ja nicht wirklich so als Laie, aber die Deutsche Bahn hat beispielsweise 10.000 Busse, die sie betreibt. Vor allem im ländlichen Gebiet, also diese Verbinder, die halt dann die Leute zur Eisenbahn, zum Bahnhof bringen. Und für sie ist wirklich das große Problem, sie finden keine Busfahrer. Und das ist mit jedem Verkehrsbetrieb, mit den Wiener Linien, ÖBB, mit egal mit wem man spricht, die finden keine Straßenbahnfahrer, U-Bahnfahrer, keine Busfahrer. Die müssen den Verkehr einschränken. Und es geht weiter, Lkw-Fahrer, Spediteure. Ja, ich habe immer wieder Speditionen hier, die suchen verzweifelt nach Fahrern. Und die Diskussion ist es wirklich nicht, hier verlieren Leute ihre Arbeitsplätze, sondern wir können heute unsere Transportanforderungen, unsere Mobilitätswünsche gar nicht mehr richtig leisten, weil es zu wenig Fahrer gibt.
Genau, also wenn wir da nicht dranbleiben, ja, dann gibt es eben keinen öffentlichen Verkehr mehr und viele andere Dinge auch nicht. Jetzt kommen Menschen aus aller Welt, aus dem deutschsprachigen Raum zu dir, Delegationen. Wie viel so Delegationen kommen da im Jahr zu dir?
Ich habe ja immer wieder Delegationsbesucher hier, also die aus Österreich, aus Deutschland, aus teilweise anderen Ländern auch kommen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Ja, also es ist ja, ich kann die Hand über die Kerze halten und darüber lesen. Ich kann jemanden auf der Bühne sehen, einen Christoph beispielsweise, der davon erzählt auf der Bühne. Oder ich komme selber und halte die Hand über die Kerze und dann merke ich es mir besser. Und du hast sicherlich heute einen ganz anderen Eindruck gekriegt, weil du selber hier warst. Ja? Es ist nicht nur irgendwie eindimensional, du hast ein Video gesehen von Waymo, sondern du bist selber drinnen gesessen, hast den ganzen Körper gefühlt. Du hast die Fahrzeuge um dich herum gesehen. Und das ist das ändert komplett die Einstellung, schätze ich einmal. Du gehst jetzt zurück und wirst deinen Freunden das einmal zeigen.
Ich bin Botschafter geworden für diese Geschichte. Und wenn die mir nicht unterstellen, Lügner zu sein, dann werden sie mir das glauben. Ganz anders ist es, wenn man das heute in einem Videoclip sieht oder wenn man darüber hört. Man muss es selber erlebt haben. Warum kommen die eigentlich ausgerechnet zu dir?
Weil ist genauso wie du bin ich natürlich öffentlich unterwegs, also als Vortragender, als Blogger, als Autor von Büchern, als jemand, der auch einmal freche Kommentare auf LinkedIn macht, ne? Wenn da ein vermeintlicher Experte etwas erzählt, das offensichtlich falsch ist. Und Sie sagen dann, Mario, du hast uns darüber erzählt, wir haben darüber gehört, können wir nicht einmal selber, kannst du uns was machen, kannst du uns helfen dabei? Ja? Und ich sage immer prinzipiell, meldet euch, wenn ihr hier seid. Christoph, du hast dich auch gemeldet bei mir. Du warst ja schon ein paar Mal im Silicon Valley, aber jetzt hast du gesagt, jetzt bin ich einmal hier oder ich habe was für dich, lass uns doch was machen. Ne? Und wenn ich da bin, wenn ich Zeit habe, natürlich treffe ich mich gern, weil ich so ein bisschen auch, du hast es schon gesagt, der Botschafter. Ich bin, du bist der Digital Sense Maker. Ja? Das Sinn macht es dann, wenn man neben dem Hören es auch selber tut. Und wenn ich Leuten helfen kann dabei, das selbst zu erleben, dann haben die ja hoffentlich ein tolles Erlebnis gehabt und werden zu meinen Advokaten des Ganzen. Das heißt, sie unterstützen mich dabei dann in dem Messaging, ja, das wir rüberbringen. Und so melden sich die Leute, erzählen das dann weiter, wenn sie ein gutes Erlebnis hatten. Und ich hatte ja bislang über 200 Fahrten mit diesen autonomen Autos und jedes Mal so 2-3 Leute mitgehabt. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt so 450 Personen, die was Gutes darüber erzählen. Ne?
Mhm. Und die haben alle das erste Mal erlebt.
Alle das erste Mal. Das war alles für die das erste Mal. Ja, also von Journalisten über einen Staatssekretär aus Deutschland für Digital und Verkehr, der da mitgefahren ist. Ja. Und heute ist es ja so, im Silicon Valley muss man das so sehen, es ist so üblich bereits, dass man das fährt. Also das ist, während ich oft solche Spaßfahrten mache, ja, damit ich die Leute mal reinbringe, sind viele, die in San Francisco wohnen, verwenden das bereits als ganz normales Transportmittel. Und der Größenvergleich, wer hat den größeren, ne, ist hier, wer darf die größere Fahrzone fahren, wer hat einen größeren Betriebsbereich, den er benutzen kann mit einem Waymo.
Das heißt, man kann noch nicht überall fahren, man kann nicht durch Kalifornien fahren, das wird auch hier sehr genau reguliert, sehr genau geschaut, dass da wird also auch auf Sicherheit geachtet.
Mit den Waymos ist es so, also mit diesen selbstfahrenden Robotaxi-Flotten, die haben Zulassungen in bestimmten sogenannten ODDs, also den Operational Design Domains, also dort, wo sie trainiert worden sind, dann gibt es eine Zulassung. Das wird von der Verkehrsbehörde geregelt. In diesem Fall zum Beispiel San Francisco, und wir haben heute gesehen, dass wir auch bis nach Daly City schon ein bisschen südlich fahren können. Die Zulassung tatsächlich haben sie bis runter nach Sunnyvale, also ist fast schon San Jose, die gesamte Bay Area. Aber Waymo fährt ja auch in Phoenix in Arizona, fährt auch in Los Angeles, auch dort haben sie den Bereich erweitert und sie fahren dann auch noch in anderen Städten in den USA. Jetzt kann ich natürlich noch nicht zwischen San Francisco und Los Angeles damit fahren, aber mit Tesla kann ich das. Die Software funktioniert natürlich überall. Die funktioniert auf der Autobahn, wobei ich hier noch aufpassen muss. Die ist noch eine supervised, also eine überwachte Version, wo ich noch die Verantwortung habe.
Genau, also ich glaube, es liegt nicht daran, dass die Software das nicht kann, sondern wenn ein Fehler passiert, dann sollte auch jemand schuld sein. Ja. Und Eigenverantwortung kann man ja nicht digitalisieren, dafür wird es ewig Menschen brauchen und das ist ja auch gut so.
Ja, und ich meine, die Verkehrsbehörden selber müssen ja auch lernen. Für die ist es ja auch eine komplett neue Lösung. Wir erinnern uns vielleicht, also wer sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt hat, es gab in England, da gab es ja den Red Flag Act, also die rote Fahne, als die ersten Dampfmaschinen waren, die auf der Straße gefahren sind, sagen prototypische Autos, prähistorische Autos, durften die nicht schneller als am Land, glaube ich, 5 km/h fahren, in der Stadt 2 km/h, und da musste eine Person vorausgehen mit einer roten Fahne, die anderen davor warnt. Ja? Und das musste man erst lernen. Ja? Auch Karl Benz durfte eigentlich sein Auto in Mannheim, wo er war, nicht wirklich außerhalb seines Gutes fahren lassen. Das war ja diese große Leistung, dieses große Verbrechen der Bertha Benz, dass sie ihm das Auto damals genommen hat und damit gefahren ist, ne? Nach Pforzheim. Sie war Kriminelle eigentlich, ne? Und eine Venture-Kapitalistin, weil sie das Geld, sagen wir, ihr Mitgift in diesen jungen Startup-Gründer da gesteckt hat, ne? Und Venture-Kapitalistin geworden ist.
Also wenn man keine Gesetze bricht, heißt das, gibt es auch keinen Fortschritt?
Sagen wir es einmal so. Gesetze haben immer einen Hintergrund, warum es sie gibt. Aber es kommen mit neuen Technologien werden, müsste man, muss man als Gesetzgeber zurückgehen und sagen, was, warum haben wir denn eigentlich das Gesetz damals gehabt? Ich bring das Beispiel mit Taxifahrern. Ja? Warum gibt es diese ganzen Taxiregulierungen? Ne? Das, so und so viel darf das kosten und das muss angeschrieben. Ja, weil es immer wieder Fälle gab, wo ein Taxifahrer, der merkt, der hat einen Fahrgast, der sich nicht auskennt in der Stadt, halt ein bisschen länger gefahren ist, also Umwege gefahren ist, um mehr Geld zu verdienen. Ne? Und das wollte man regulieren, damit sowas nicht passiert. Und das passiert nach wie vor heute. Also ich habe genug Geschichten von Freunden, denen das in anderen Städten passiert ist und auch in Wien passiert ist. Mit Uber beispielsweise, als neue Technologie, weiß ich genau im Vorhinein, wie viel es kosten wird. Das heißt, ein Umwegfahren macht keinen Sinn für den Fahrer, sondern je schneller er oder sie mich an das Ziel bringt, desto besser. Und da ist der Regulator, der Gesetzgeber gefragt und sagt, okay, was ändert diese Technologie jetzt? Würde dieses Gesetz, macht das überhaupt noch Sinn, da anzuwenden? Und das ist bei autonomen Autos natürlich genauso. Und ein guter Innovator hinterfragt ihm diese Gesetze, das Grundverständnis dieses Gesetzes in diesem Bereich und ob das überhaupt gültig ist. Und in vielen Fällen muss der Gesetzgeber da mitarbeiten, um zu sehen, ich meine, natürlich ist es klar, wir brauchen Versicherung für Passagiere im Uber oder im Robotaxi, ganz klar. Ja? Aber gelten diese anderen Regulierungen noch? Hä?
Also vermutlich werden diese Fahrzeuge, die sind ja nicht müde, die haben auch keinen Alkohol getrunken, die werden wahrscheinlich deutlich weniger Unfälle verursachen, als wenn die Autos selber fahren. Es gibt im Moment, glaube ich, 1,5 Millionen Verkehrstote, wenn wir am Ende weltweit, wenn wir am Ende nur noch 15.000 Verkehrstote haben, denn ganz ohne wird es natürlich nicht abgehen. Und ich finde es ja skandalös, die Berichterstattung schmeißt sich ja sofort drauf, wenn da mal etwas passiert. Werden Versicherungen darauf einsteigen, zu sagen, ja, der Schaden wird halt um so viel weniger, dass wir eben auch in Kauf nehmen, dass es halt trotzdem noch Unfälle gibt?
Versicherungen stehen natürlich hier jetzt im Zwiespalt, weil fast die Hälfte aller Prämien, die eine Versicherung hat, durch die Kfz-Versicherungen kommt. Das heißt, wenn dann plötzlich 90%, 95% weniger Kollisionen sind und damit Schadensfälle, dann stellt man sich die Frage, okay, wie hoch soll die Prämie jetzt in Zukunft noch sein und brauchen wir überhaupt noch eine Kfz-Versicherung, weil im Prinzip das aus dem Cashflow der Robotaxi-Flotte die paar Unfälle, die passieren, geregelt werden können. Und jetzt erklär mal einen Aktionär von einer Versicherung, dass jetzt die Hälfte des Business wegfällt. Ja. Wobei, da gibt es vielleicht aber eine andere Möglichkeit, nämlich, wir haben ja schon, du hast den Nuro gesehen, du hast ja da herumgekrapscht auf dem Tablet. Wir werden jetzt eine Menge an neuen Fahrzeugen sehen, an Mobilitätsformen. Und denke einfach nur weiter an Tesla Optimus Bot, also zweibeinige, zweihändige Roboter, die eigentlich auch mobile Geräte sind. Ne?
Du meinst, der trägt mich dann in der Sänfte durch die Gegend?
Der trägt dich in der Sänfte, oder der bringt dir das Essen her. Ja? Und der geht nicht nur dann auf der Straße, sondern der geht auch in Gebäuden. Ne? Und da könnten, Elon Musk hat das jetzt einmal gesagt, wie viele Autos werden im Jahr produziert und verkauft? Das sind 100 Millionen. Ja, es gibt also so einen Stock von 1-2 Milliarden Autos auf der Welt. Die werden so 10 bis 20 Jahre alt. Und jetzt kaufst du Roboter, die viele Arbeiten die abnehmen werden, ja, dank KI. Und es sind eigentlich nichts anderes als halt nicht vierrädrige Autos, sondern halt zweibeinige oder wie es auch immer
Transportgeräte.
Ja. Und davon aber werden das vielleicht ein Faktor 10 oder 100 oder 1000 mal mehr sein. Also nicht 100 Millionen Autos, sondern eine Milliarde Roboter pro Jahr, die hier umgesetzt werden. Und damit ergibt sich ein neues Geschäftsfeld auch für Versicherungen. Für jede Menge weiterer Technologie, für jede Menge weiterer Anwendungsgebiete. Also wir haben ja heute jede Menge Berufe. Ne? Ich meine, du hast angefangen als Informatiker, Maschinenbauer, ja, und machst halt Podcasts. Podcasts gab es vor 20 Jahren nicht. Ne? Es gibt jede Menge neue Berufe, die hochkommen.
Und die werden auch immer spezieller. Das heißt, man wird auch viel mehr Berufe, ganz verschiedene Berufe haben. Am Ende hat vielleicht sogar jeder den Beruf, der wirklich zu ihm passt. Jetzt gibt es natürlich schon auch die Frage, haben wir überhaupt genügend Rohstoffe dafür? Oder brauchen wir eigentlich, ich meine, du hast jetzt von vielen Millionen Spezialgeräten, Milliarden Spezialgeräten gesprochen, aber wird es eigentlich noch so viele Autos brauchen wie bisher?
Wir sitzen jetzt in einem Auto, ne, das mir gehört, so 5 Sitzer. Ich bin meistens alleine in dem Auto, jetzt bin ich zu zweit, ne, wir haben aber immer 3 Plätze. Wenn ich jetzt einfach, und ich will aber eigentlich selber nicht Auto fahren, ne, das ist Zeitverschwendung, obwohl ich höre Podcasts natürlich. Ja. Aber wenn ich jetzt hergehen könnte und mich nicht kümmern müsste um mein Auto, dass es wieder sauber ist, dass die Käfer, die zerplatzt sind, auf der Windschutzscheibe wieder runtergewirkt werden, dass ich Versicherung, dass ich laden muss, sondern ich kann mir bequem ein Auto bestellen und immer das, was ich gerade brauche, ein Einsitzer, ein 7-Sitzer für IKEA, Castall, das ich gerade transportiere, dann würden wir nur mehr zwischen 10 und 30% aller Fahrzeuge brauchen, die heute auf den Straßen sind. Das heißt, wir würden hier schon einmal sehr viele Ressourcen wegnehmen. Auch haben wir heute Sachen im Auto drinnen, die als passiver Schutz dienen vor Unfällen. Das kann Airbag, ja, Versteifungen, Stahlverkleidung, das kann alles weg in Zukunft, weil wir ein aktives Sicherheitssystem haben, das Unfälle vermeidet. Und damit werden die Fahrzeuge leichter. Ich habe kein Lenkrad mehr drinnen, ja, damit fallen schon wieder Teile weg. Das heißt, vom Ressourcenverbrauch ist zu erwarten, dass wir weniger brauchen pro Fahrzeug, pro Mobilitätsform, als in der Vergangenheit. Ja. In den 60er Jahren Autos waren viel schwerer, mit viel weniger Funktion, die sie hatten. Und das ist einer dieser Megatrends, die wir ja immer sehen. Ne? Schau dir dein Handy an. Ne? Was du heute mit dem Handy machen kannst, das konntest du mit deinem Wählscheibentelefon 30 Jahre nicht machen.
Das ist jetzt ein Fotoapparat, das kann viele andere Dinge eben auch. Das ist ein Notizzettel, das ist ein Podcast-Recording-Instrument, wie wir das Ganze jetzt verwenden. Also sehr, sehr viele verschiedene Funktionen für ein Gerät. Wird es das beim Auto auch geben?
Sicherlich. Also gerade das Telefon ist ein super Beispiel. Da wurde ja in Österreich eine Studie gemacht, ne? Nämlich wie viele Geräte das ersetzt hat und wie viel Standby-Strom und generell Strom ersetzt worden ist. Und wir reden da von einem Gerät, also wenn man jetzt gesagt, das ist ein Fotoapparat, das ist ein Faxgerät, das ist ein E-Mail-Computer, das ist eine Videogame-Konsole, das ist ein Radio, das ist ein, was weiß ich, was alles, ja, was verwendet. Und du hast jedes einzelne Gerät da stehen, wie viele Ressourcen du dafür verwendet hast, plus den Strom, den du brauchst, im Standby auch, ja, dann hast du ein Hundertstel bzw. ein Dreihundertstel nur von dem, was vorher benötigt worden ist. Und das ist ja auch einer dieser großen Dinge, Superabundance. Ja. Im Prinzip sind alle Rohstoffe, alle Lebensmittel, alles, was wir hier an Produkten und so weiter haben, von Baumwolle etc., sind heute in größerer Zahl und billiger vorhanden, als es vor 150, vor 20 Jahren war. Und das wird mit Mobilität tätig sein. Mobilität wird viel, viel billiger werden. Ja.
Also fast alles, was wir brauchen, ist bereits im Umlauf. Dann gibt es ja aber auch diese schräge Idee zu sagen, da kollabiert ja unser System, wenn alle Leute um 18 Uhr gleichzeitig heimkommen, Hunderttausende, Millionen von Teslas, alle in der gleichen Sekunde, ja, die teilen sich natürlich, einstecken, da kollabiert ja unser Stromsystem.
Ja, das ist dasselbe, als ob ich alle Föhns gleichzeitig anstecke. Ne? Kollabiert ja auch. Machen wir das? Haben wir das schon erlebt? Nein, weil natürlich nicht 8 oder 9 Millionen Österreicher und Österreicherinnen gleichzeitig einen Föhn einstecken.
Und auch nicht 80 Millionen Deutsche. Ja, und genau. Und muss ich zugeben, ich weiß gar nicht, wie viel Schweizer es gibt, aber
8,5.
Okay. Ja. Also unsere Energiesysteme wären natürlich auch viel effizienter. Und im Grunde genommen werden uns die Teslas und die anderen autonomen Fahrzeuge ja dabei helfen, Energie besser zu verteilen. Ja, also ich kann dann vielleicht meine Waschmaschine untertags betreiben mit dem Strom, der gerade im Tesla drin ist.
Ich bringe immer, wir sind hier in Palo Alto. Ja? Und wenn du genau einmal schaust über die Strominfrastruktur hier, dann hast du sicherlich die Holzmasten gesehen mit den Kabeln, die da hängen. Das sind große Transformatoren, wo man sich denkt, als Europäer, das ist ja Steinzeittechnologie auf Holzmasten, bitte. Ja. Aber du siehst auch gleichzeitig die Tesla-Dichte oder die Elektroautodichte. Ne? Wir haben heute, was haben wir gesehen, Rivian, Lucid, ja, wir haben die Teslas alle gesehen, wir parken hier, da sehen wir überall Teslas. Spricht das Stromnetz hier zusammen? Nein. Nur in Österreich, Deutschland, Schweiz hat man immer dieses Argument, woher soll all der Strom herkommen? Und das wird das so. Zuerst einmal, wir wissen seit 140 Jahren, wie man Strom macht, wie man Strom verteilt. Das ist nicht die Raketentechnologie. Das ist nicht etwas, was wir neu erfinden müssen. Wieso ist das also ein Problem? Das Zweite ist, wir machen uns nie Gedanken, wie viel Energie wir eigentlich einsetzen, um ein Verbrennungskraftfahrzeug auf die Straße zu bringen. Also wir wissen es einmal, das ist ja pervers, ne? Wir verstecken Energie rein, um Erdöl aus dem Boden zu holen.
Genau.
Wir transportieren hunderte Millionen Liter um den Erdball herum. Wir stecken mörderisch viel Energie rein, um das zu raffinieren, und dann wir transportieren es. Und dann verheizen wir das mit einem Wirkungsgrad, du hast das schon erzählt, von maximal 20-30%. Der genau. Rest geht verloren in alle möglichen, in Wärme, in Reibungsverluste, in Ineffizienzen. Und wie sich herausstellt, braucht man dafür dreimal so viel Energie, ja? Strom, wenn man das als Strom umrechnet, wie, da könnte man mit dem Auto, mit dem Elektroauto dreimal so weit fahren. Und so denken wir nicht. Wir müssen halt hier in diesen First Principles denken. Ja? Was macht das überhaupt Sinn, so wie wir vorgehen? Ja?
Und darüber noch einmal nachzudenken. Das ist dann schon eine andere Geschichte. Mario, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Wir haben uns jetzt einmal das Thema autonomes Fahren, autonome Mobilität, von der Personenmobilität angeschaut bis hin zu Paketdiensten, wo man am Ende vielleicht seine nicht mehr gebrauchten Dinge in die Self-Storage zurückschicken kann, um sich Platz in der Wohnung zu sparen. Wir haben aber auch die kritischen Themen wie Ressourcen- und Energieverbrauch beleuchtet. Und natürlich, die Struktur, wie wir sie heute haben, ist nicht auf die Zukunft gedacht. Aber darum gibt es ja eben auch den Fortschritt. Und darum gibt es auch Menschen wie du, die das eng beobachten und dann auch Menschen einladen, hierher zu kommen. Mario, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung, Christoph. Christoph, eine abschließende Frage hätte ich noch an dich. Und zwar, du hast heute autonomes Fahren erlebt. Du hast Kinder. Glaubst du, dass die noch einen Führerschein machen werden?
Ja, also ich denke nicht. Ja.
Also ich weiß, denkst du oder hoffst du?
Nein, beides. Ja. Den Führerscheine werden natürlich mittlerweile auch, sind nicht mehr ganz günstig. Mein Neffe wohnt in Wien, der ist genau 50 Jahre jünger als ich. Der wird sicher keinen Führerschein mehr machen, weil meine Schwester, mein Schwager, die dort leben, für die ist das Auto in der Stadt ist das viel zu kompliziert. Auf dem Land ist das etwas anders, aber auch das wird sich jetzt ändern, und dann muss man wirklich sagen, der Führerschein ist doch bald Geldverschwendung.
Danke, Christoph.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.